Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto-Nerds Uncut. Hallo und herzlich willkommen an alle, die mit dabei sind. Heute sind wir mal nicht live. Heute nehmen wir ganz normal auf und veröffentlichen das Video so schnell es geht. Ich denke mal, allerspätestens am Samstagvormittag geht's online. Damit auch erstmal liebe Grüße und herzlich willkommen an dich, lieber Sascha. Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Sommerliche Stimmung hier im wunderschönen Frankenland.
Sehr gut. Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Für den einen oder anderen, der sich wundert, warum hört sich Erik so komisch an? Ich habe Männergrippe. Oder wie du sagst.
Das nicht darüber. Wenn du es nicht sagen würdest, würde es nicht auffallen.
Es interessiert keinen, wie es dir geht. Mach einfach deinen Job und halt den Mund. Ja. Halt den Mund. Nee, ich wollte einfach so das klassische Männerschnupfen-Thema einfach mal erwähnen. Und ich kann sagen, es nervt, im Sommer krank zu sein. Aber lass uns gerne reingehen. Was ist diese Woche passiert? Sascha, wir haben eben schon mal drauf geschaut, ne? Also wenn wir uns den Bitcoin-Chart anschauen, hat sich eigentlich seit letzter Woche nicht viel verändert, oder?
Naja, wir hatten einen Absturz, wir hatten eine Höhe. Aber wenn du das quasi die Ausbrüche nach oben und unten wegnimmst, dann sind wir wieder bei Null.
Sind wir letzten Endes wieder mehr oder minder fast dort angekommen, wo wir gestartet sind. Und tatsächlich, wenn wir es uns auf die letzten 7 Tage jetzt mal ganz genau anschauen, sind wir tatsächlich auch mit einem leichten Minus unterwegs. Also was heißt leicht? 2,3%. Wir stehen aktuell bei 62.895 US-Dollar im Bitcoin. Und ja, es ist tatsächlich diese Woche einiges los gewesen. Wir werden uns darüber unterhalten, was gerade im Iran und mit den USA wieder los ist. Thema Clarity Act haben wir auf dem Schirm und wir schauen uns an, was ist denn eigentlich los bei den Kollegen von Strategy. Genau, und damit lass uns doch einfach mal direkt reinsteigen. Und das, was wir eben besprochen haben, wir hatten letzte Woche aufgenommen. Da waren wir tatsächlich, ja, also wenn wir den Freitag hernehmen, ja, und uns das anschauen, da waren wir so bei knapp auch 63.000, jetzt sind wir bei 62.9. Also mehr oder minder eigentlich fast dort, wo wir aufgenommen haben, sind wir auch wieder zurück. Wir hatten einen leichten Anstieg, dann sind wir nach unten gekracht bis auf die, ja, ungefähr 61.8 und dann in der Spitze waren wir bei 65.5. Genau, jetzt stehen wir wieder da unten. Was hat denn eigentlich so diese ganzen Ups and Downs zu bedeuten? Und ich glaube, ein Thema ist natürlich, dass das US-Militär jetzt gerade wieder Angriffe fliegt auf den Iran. Sascha, du hattest da 1-2 Informationen mitgebracht. Was sind so die Themen?
Ja, letztlich dieses MOU, also dieses Memorandum of Understanding, quasi die Grundlage für weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA ist geplatzt. Trump sagt ganz klar oder vertritt die Position, dass der Iran sich nicht an seine Aussagen hält und fliegt jetzt wieder Angriffe, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Gestern Abend oder gestern die Nacht durch, vor allen Dingen auf Infrastruktur, sprich alles, was Brücken in den Süden rein, Brücken zu den Häfen war und auch Schienensystem, Schienennetze und generell die Häfen in der Umgebung, um eben da, ja, sag mal, ein bisschen Druck auf den Kessel zu bekommen.
Ja, aber das ist, ich sag mal so, wir haben ja immer wieder gesehen, man will sich einigen, man möchte sich nicht einigen, ja, es ist, gibt einen Stillstand, einen Waffenstillstand, ja, dann tatsächlich gibt es wieder Angriffe, also so wirklich kann man der ganzen Sache ja eigentlich nicht trauen und das bewahrheitet sich ja bis jetzt de facto, ja. Und auch der Ölpreis, der reagiert da drauf und zieht natürlich wieder an. Ja, wie wir es auch schon die Vorwochen und Vormonate gesehen haben, immer dann, wenn es losging, zieht natürlich das Öl nach. Wir hatten dann da gerade Anfang der Woche, ja, dass es wieder angestiegen ist und jetzt sind wir so ein bisschen in so einer Seitwärtsbewegung zwischen 82,8 und 85. Genau, da haben wir letzten Endes aktuell nicht ganz so viel Bewegung, aber natürlich seit Anfang der Woche einiges nachgezogen.
Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich es wird schwer werden, diesen Konflikt militärisch zu lösen, weil die ursprüngliche Annahme, dass das iranische Volk stark gegen die aktuelle politische Führung ist, glaube ich, verflüchtigt sich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, die Woche oder beziehungsweise, was glaube ich gerade, sogar schon letzte Woche war, ist ja der Khamenei beerdigt worden. Und dieser Trauerzug ging ja von Iran über Irak und dann wieder zurück in den Iran. Und das waren ja weit über 10 Millionen Menschen, welche an diesem Trauerzug mit teilgenommen haben. Also es war mehr oder weniger mit so die größte Beerdigung in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit.
Ja.
So, und ich glaube, dass es schwer ist, so einen Keil in dieses Volk reinzutreiben, dass es wirklich in Richtung Regime-Change geht, also hier quasi zum Stürzen der aktuellen politischen Kaste.
Ja.
Schwierig. Also ich glaube, nur mit Luftangriffen und so, klar, du wirst den Druck irgendwo erhöhen müssen auf das Regime generell, aber ich glaube, dass es schwer wird ohne Boots on the ground.
Aber das ist ja ein Thema, ich meine, wir sind hier keine Militärexperten, aber das ist ja etwas, was noch nie im Iran funktioniert hat, aufgrund der Lage, aufgrund der Gegebenheiten. Also von daher glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, das will sich Trump nicht antun, aber die Frage, die wir uns ja schon länger stellen, ist, wie kommt er da eigentlich gerade gesichtswahrend aus der Nummer raus? Weil de facto, ja, will er eigentlich eine schnelle Kapitulation? Wollte er? Das hat nicht geklappt. Ganz offensichtlich nicht. Und deswegen ist jetzt so die Frage, wo geht's da weiter? Aber anyway, dann
positive Impulse zum Bitcoin vielleicht noch. Ich hatte ja die Woche, also ich habe einen neuen Podcast, können wir da mal auch die Fragen. Aber ich hatte die Woche Bradley Duke von Bitwise im Podcast. Und der sagt, Ende des Jahres, seine Prediction ist Bitcoin neues All-Time-High.
Echt? Okay. Ja, spannend. Ja, sag doch noch mal kurz zwei, drei Worte zu dem Thema, was du aktuell machst, wenn du es jetzt schon so reinwirfst.
Hast.
Nee, erzähl mal, was machst du da so?
Ich habe neuen Podcast gestartet, zusammen mit dem Aktionär, also der Börse Medien AG, wo ja welche Börse Online, der Aktionär, Euro am Sonntag und noch ein paar andere Publikationen haben. Und wir erscheinen einmal die Woche, jede Woche Mittwoch und beschäftigen uns nicht nur mit Blockchain, sondern mit allen Deep Tech Themen, also KI, Robotik. Jetzt in der ersten Folge war die CMO von Comau, was ein großer Automatisierungsspezialist aus Italien ist. Die Woche war eben Bradley Duke da. Nächste Woche Mittwoch werden wir den CEO von Smartsheet als Gast haben, was auch quasi großer Prozess, Projekt, Automatisierungssoftware ist.
Mhm.
Ja, und so sprechen wir halt dann über Zukunftsthemen beziehungsweise wo so die Wirtschaft hinlaufen wird.
Ja, also checkt das gerne mal aus. Wir können auch gerne den Podcast und den Channel nochmal verlinken, dass ihr das auf jeden Fall auch findet. Du schickst mir das einfach mal später noch, dann kann ich das mit reinpacken. Und letzte Woche haben wir mit Frank Schäffler telefoniert und mit ihm zum Thema Haltefrist gesprochen. Und auch diese Woche gibt es da wieder neue Updates dazu. Und der Finanzminister hat in dem Fall einen Aktionsplan gegen Steuerkriminalität vorgestellt und es wird davon gesprochen, dass es tatsächlich so ausschaut, dass die Krypto-Haltefrist jetzt wirklich angegangen wird, sehr stark angegangen wird. Ich meine, letzten Endes ist es, glaube ich, jedem bewusst, dass es ein Thema ist. Es ist halt immer noch die Frage, trifft es auf Zustimmung, kriegen sie es wirklich durch? Aktuell schaut es aber so aus. Er hat wohl gesagt, und wir werden, und das ist dann die Verantwortung des Finanzministeriums, auch dafür sorgen, dass die staatlichen Einnahmen gestärkt werden, indem wir uns weniger entgehen lassen. Also wir sagen Steuerbetrügern den Kampf an. Wir wollen Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität voranschreiten. Es wird wohl dort jetzt auch noch mal eine eigene Unit dazu gegründet, die sich dem ganzen Thema Finanz- und Steuerkriminalität kümmern sollen. Und es steht hier jetzt auch nochmal, so sagt er, wir haben verabredet, dass wir im Bereich Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität / Kryptobesteuerung auf 2 Milliarden Euro kommen werden. Ja, was sagst du dazu, Sascha?
Ja, im Prinzip ist das natürlich jetzt alles irgendwo noch weit weg, weil ja, also es muss ja jetzt verschiedene Instanzen durchlaufen und die große Frage ist ja auch, mit was wird es verrechnet, wie wird es verrechnet, wie funktioniert es? Heizungsgesetz haben wir auch schon mal gedacht, dass es durchgeht. Also.
Ja, let's see. Also ich bin gespannt. Der Mirko und ich haben nächste Woche nochmal ein Interview mit dem Frank. Da werden wir die aktuellen Themen auch nochmal einordnen mit ihm und schauen da gemeinsam drauf, wo sich das Ganze hin entwickelt.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende.
Lass uns mal weitergehen. Japan, apropos Steuern und Krypto. Japan klassifiziert, also macht eigentlich fast den anderen Weg. Also die sagen jetzt, dass einige Kryptowerte, also Bitcoin, Ethereum, XRP und 102 andere Kryptoassets als Kryptowährung, als Finanzprodukte klassifiziert werden. Und somit könnten dann auch Bitcoin-Spot-ETFs ermöglicht werden. Und die gehen dort den Weg, dass sie sagen, Flat-Fee 20% einfach Steuer auf alle Erträge, die da draus kommen. Das ist doch mal ein Ansatz, wo man sagt, A, sie öffnen sich und B, sie finden ein einfaches eine einfache Steuerregelung für die Asset-Klasse. Klingt jetzt erstmal nicht uninteressant.
Ja.
Definitiv, ja. Okay, ich habe so ein bisschen mit meinem Husten zu kämpfen. Ich muss mal ganz kurz, ich springe aber schon mal eins weiter. Sascha, dann kannst du ja mal kurz, während ich huste und mich mute, schon mal weiterreden. Denn wir wollen über das ganze Thema Inflation, US-Inflation sprechen. Da gab es diese Woche die Info, dass die nach unten gegangen ist.
Sogar mehr als erwartet, oder? Wenn ich mich da richtig erinnere. Also
ja.
Also wir haben, der Markt ist, hat da anders reagiert, weil die Erwartung war auf
3,8% und gelandet sind wir bei
3,5% ist es fallen.
Ja. Genau, sind wir auf 3,5% gefallen. Und das war natürlich ein positives Signal, mit dem auch jetzt so stark nicht gerechnet wurde. Und wenn man sich da einfach nochmal den Bitcoin-Chart anschaut, also gerade an dem Tag, als diese Information rausgekommen ist, ist der Bitcoin natürlich nach oben geschossen für eine Zeit. Und jetzt sind wir eher wieder auf Ausgangssituation zum damaligen Zeitpunkt. Genau.
Also die Frage ist, sehen wir in der Grafik, die du gerade eben gezeigt hast, was die Ursachen waren?
Nee. Wie, welche jetzt? Die für die Inflationsrate?
Ja, genau, weil irgendein Basket muss ja dann fallen, weil du hast ja hier oben All Items. Kannst du das auswählen? Ah, okay.
Ja, kannst du. Energy nach oben. Irgendwas muss ja dann dementsprechend...
Genau, irgendwas muss ja überdurchschnittlich nach unten ausgerissen sein.
Schauen wir mal. Ja, ist mir aufgrund dessen jetzt...
Nee, weiß ich nicht.
Absolut gar nicht nachvollziehbar. Ja. Mit dem, was
wir... Vielleicht lesen wir es auch falsch.
Ja. Keine Ahnung, nee, aber... Ja,
okay. Halten wir uns nicht auf, weil...
Eher tatsächlich alles, was so Gasoline und Energy ist, eher überproportional gestiegen und die Rate an sich.
Weil, ja, ja.
Ja, schon. Also deswegen, ich kann es nicht gerade an dem Chart, den wir jetzt hier vorliegen haben, kann ich es nicht wirklich ableiten. Aber können wir uns nochmal reinschreiben.
Reichen wir nach.
Ja, genau, reichen wir nach. Okay, Sascha, was ist mit Strategy los?
Ja, nichts mehr ist mit Strategy los. Cash-Reserve wird ausgebaut. Wir haben keine neuen Bitcoin-Käufe, welche den Markt wie in der Vergangenheit beflügeln sollten. Von daher, so dieses Perpetuum mobile, was sich Strategy gebaut hat, ist, wir kaufen Bitcoin und der Bitcoin-Preis steigt aufgrund dessen, dass wir kaufen, versagt hier ein bisschen.
Ja, nicht nur ein bisschen. Also Strategy hat nicht nur verkauft in den letzten Wochen für mehrere Milliarden US-Dollar, sondern sie haben auch nicht weiter zugekauft. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Normalerweise hatten sie damals so im Wochentakt gekauft. Das haben sie auch immer mal schon wieder ausgesetzt. Nicht immer haben sie jede Woche gekauft, aber eigentlich schon relativ regelmäßig. Und jetzt haben sie verkauft, plus sie haben nicht hinzugekauft. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Signal. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter auf das ganze Thema strategische Investments. Und wir hatten schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Crypto.com, irgendwie in Europa gefühlt, gar kein Thema mehr, ne? Also zumindest nehme ich es jetzt nicht proaktiv wahr. Ich würde schätzen, sie haben schon noch einen großen Pool an Bestandskunden, weil die hatten ja damals mit ihrer Kreditkarte und den ganzen Programmen, die sie gemacht haben, schon relativ gute und starke Kundengewinnung. Aber dass sie jetzt wirklich stark in der Werbung irgendwie sind oder vor Ort auch, nehme ich sie zumindest nicht aktuell wahr.
Nee, was aber, ich habe auch noch die metallene Crypto.com-Kreditkarte, die waren ja da damals Vorreiter, also das Konzept war ja super.
Ja, genau. Hast ja da auch Netflix oder so, glaube ich, ne? Ab einem billigen
Cashback bekommen. Diese Cashback am Anfang, das war ja auch unbegrenzt, das war schon verrückt. Also, dass die da Geld reingesteckt haben, um diese Kreditkarte zum Laufen zu bringen.
Ja, total.
Aber was auf jeden Fall ein Thema ist, also ist die Scam-Anrufe von vermeintlichen Crypto.com-Mitarbeitern.
Okay.
Leute im Bekanntenkreis, die werden fast wöchentlich angerufen. Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass sich jemand als Krypto, und die sind wirklich sehr gut. Also, jeder, der Crypto.com-Karte oder einen Account drauf hat, aufpassen. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemachte Scam-Anrufe mit Meldungen und die SMS schaut so aus, wie wenn sie von Crypto.com kommen würde. Gebt niemals, nie, nicht, gar nicht am Telefon eure Account-Daten preis oder Passwörter. Kein Kundenservice der Welt fragt nach euren Zugangsdaten.
Ja, genau. Also das genau. Also eigentlich ist man fast schon müde, das zu wiederholen, weil es schon echt so oft passiert ist. Aber man darf nicht müde werden, es zu wiederholen. Weil es halt leider doch immer noch viel zu oft passiert. Was tatsächlich vor kurzem hatte ich gesehen, da war es tatsächlich so, dass eine Frau hat über 1 Million Euro verloren in einem Scam. Ich weiß gar nicht, ob es auch ein Krypto-Scam oder Investment-Scam generell war. Da ging es darum, die haben mit Markus Lanz Fake-Ads geschaltet zu einer gewissen Investment-These oder Investment-Thema. Und dann wohl auch Videos mit KI gefaked mit Markus Lanz, wo er halt das Thema angepriesen hat. Ja, und diese Frau hat dann wohl auch in mehreren Telefonaten mit mehreren Investments, wahrscheinlich haben sie auch wieder vorgeschaukelt, so nach dem Motto, ey, das läuft voll gut, 10% gemacht diese Woche, wollen sie nochmal nachlegen, also so dieser klassische Scam-Aufbau. Das ist etwas, wo ihr auf jeden Fall auch vorsichtig sein solltet, gerade auch bei Werbeanzeigen. Es gibt ultra viele Werbeanzeigen jetzt auch tatsächlich mit Spitzenpolitikern, wo auch zu gewissen Investments geraten wird. Also von daher da auch vorsichtig sein auf jeden Fall.
Ja, zu dem Thema Scam haben wir auch was mitgebracht, wenn wir überleiten wollen.
Ja, aber das ist tatsächlich jetzt nicht der klassische Scam, sondern da hat sich jemand schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie die Governance-Strukturen von einem Projekt ausschauen. Und um was geht's denn genau, Sascha? Hol uns mal ab.
Ja, ist auch, also komplett andere Sache mal. Diesmal ist es nicht irgendwie, keine Ahnung, Social Scam mit Aufbau und dann Klauen von Passwörtern etc., sondern die betroffene Person oder Gruppe hat sich die Governance-Struktur von BonkDAO anschaut. Und BonkDAO ist ja im Prinzip der Treasury-Verwalter von dem Projekt, von dem Memecoin Bonk. Und Bonk ist ja auch nicht so klein. Die ist ja mit so das größte Projekt auf Solana und haben auch wirklich Solana im Prinzip meiner Meinung nach viele Jahre geholfen, dass Solana so groß wird, wie sie jetzt sind. Weil die sind auf Solana schon zu einer Zeit, wo Solana noch nicht so bekannt war. Und was ist hier passiert? Der Angreifer hat sich im Prinzip Bonk-Token gekauft im Wert von 4,4 Millionen, hat dann bei BonkDAO ein Governance-Proposal quasi eingestellt, dass beim Erreichen des Governance-Proposals 20 Millionen an der Wallet ausgezahlt werden, um, keine Ahnung, Bonk 2.0 aufzusetzen. Also da gab es schon eine Begründung darunter, bla bla bla. Dieses Governance-Proposal hatte aber so gut wie keinerlei Beachtung gehabt, weil auch keine Votes drauf sind. Deshalb ist es ein bisschen so unterm Radar mitgeschwommen. Und kurz vor Ablauf dieses Governance Proposals hat er mit seinen 4,4 Millionen Bonk Holdings quasi gewotet, dass das Governance Proposal durchgeht. Diese 4,4 Millionen an Bonk Holdings haben genau gereicht, dass diese Quorumschwelle, also diese die notwendige Voting Power zum Erreichen dieses Proposals erreicht worden ist. Und dadurch ist es approved worden. Und dann per Smart Contracts automatisch auch executed. Also in dem Moment, wo dieses Proposal durchging, hat sich ein Smart Contract auf die Treasury geschaltet und hat diese 20 Millionen ihnen dann mehr oder weniger ausgezahlt.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
So, aber das ist natürlich die große Frage. Bonk hat hier announced, ja, hier malicious governance proposal etc. Aber unterm Strich weiß ich nicht, ob er was rechtlich falsch gemacht hat, weil er hat im Prinzip genau das gemacht, für was diese DAO oder diese Governance letzten Endes gebaut worden ist. Dass Leute, die Bonkholder sind, ein Proposal einstellen können, was automatisch executed wird. Also ich sehe jetzt da rechtlich keinen Angriffspunkt.
Ja, aber gibt's da nicht einfach auch ab dieser Höhe an Volumen, ja? Also ich meine, 20 Millionen sind ja jetzt kein Pappenstiel, ich weiß nicht, wie viel noch in der Treasury da drin ist, aber letzten Endes ist das ja auch so eine Höhe, wo man sagen könnte, okay, da muss nochmal irgendwie ein 8, 10, 12 Augenprinzip drüber, ja, weil da muss man einfach nochmal drauf schauen, weil es halt einfach sehr, sehr hohe Summen einfach sind, ja, so dass man da Logiken einbaut.
Ich glaube, dann geht's rechtlich wieder, dann hast du wieder rechtliches Thema, weil dann ist es ja keine DAO mehr in dem Sinne, wenn da jemand da noch die Entscheidung trifft. Aber was auf jeden Fall falsch gegangen ist, ist, so ein Proposal muss irgendwo gefleckt sein. Muss Achtung, wenn das durchgeht, verliert die Treasury 20 Millionen. Vielleicht müssen die Topholder sich das mal angucken und dagegen.
Genau.
Also genau es hat auf jeden Fall ein Mechanismus gefehlt, um diese Auszahlung die Auszahlung selber nicht zu verhindern, aber um das Vote zu kippen.
Ja, genau, richtig. Weil das muss ja schon auffallen, wenn es da um 20 Millionen geht und dass das jemand mit irgendwie der Minimum Voting Power dann durchgeschoben bekommt. Das ist ja Failure by Design, ja. Also das ist Fehler im System und den hat derjenige anscheinend sehr intelligent ausgenutzt. Bin sehr gespannt, wie das durchgeht. Er hatte, glaube ich, schon nochmal, genau, der Typ hat wohl über Binance einen größeren Teil eingezahlt, um das Ganze zu verkaufen und hält jetzt noch knapp 10 Millionen in Bonk. Also man kann sich das Ganze auch anschauen mit der Adresse, können wir auch gerne mal teilen. Also er hat noch ein bisschen was auf der Wallet. Ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Er hat auch hauptsächlich alles nur noch in Bonk, ein bisschen soll. 10,4 Millionen sind noch drauf. Ja,
kann man sich der Bonkurs wahrscheinlich dementsprechend.
Das können wir uns anschauen. Ich habe es parallel quasi schon mal aufgemacht. Warte mal kurz. Warte mal. 24 Stunden. Ja, naja. Das ist aber alles so im.
Lass mal, tu mal oben auf Market Cap, dann sehen wir es, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser.
Ja, es ist jetzt seit 14. Juli bis heute knapp 53 Millionen.
Mach mal auf den Monat, weil der Dump muss ja vorher schon gewesen sein. Ja, da haben wir. Wir sind quasi von, was war das, 450 jetzt runter auf 287. Die haben schon deutlich federn lassen müssen.
Ja, ja, ja.
Seit dem malicious proposal.
Ja, genau. Ja, krass. Ja. Fast halbiert. Seitdem. Ja.
Okay. Ah, schon heftig.
Ja, schon ordentlich. Was auch ordentlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit von dem Clarity Act, beziehungsweise gar nicht mehr so ordentlich. Ist ja ein wichtiges Thema, dass der Clarity Act gesigned wird. Wir haben ja damals schon drüber gesprochen, wenn es nicht vorm Juni durchgeht, wird es immer schwerer, dass das ganze Ding überhaupt noch gesigned wird. Aktuell ist es wohl so, es gab gestern ein Meeting zum Clarity Act und es ist wohl eine, so sagt man, es gibt wohl im Clarity Act so eine Ethikklausel und da sollen die persönlichen Kryptogeschäfte hochrangiger Regierungsvertreter begrenzt werden. Und das ist natürlich ein Thema, wo Trump jetzt für sich auch selber sagt, so uiuiui, müssen wir mal gucken, ob mich das nicht beschneidet in den Dingen, die ich so tue. Und ich glaube, daran hakt es jetzt aktuell noch ein bisschen. Sie probieren aber diese Ethikklausel so ein Stück weit zu schmieden, dass sie es noch durchbekommen. Ich bin gespannt, was sie da machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer weiter gesunken und auch nochmal nach dem Meeting, was es da gestern gab, nochmal signifikant nach unten gerauscht. Also zumindest die Leute auf Polymarket schätzen es so ein, dass aktuell es eher unwahrscheinlicher wird. Und ich meine, wir sind mal im Mai, was ist das hier? Ja, Mai, Juni sind wir mal bei über 70% gewesen. Und das Ding entwickelt sich gerade eher gen Null. Aktuell sind wir bei 31%.
Na, da braucht der Trump eine zusätzliche Einnahmequelle. Hast du das gestern gelesen, dass Truth Social, nee, also quasi die Social Media Plattform von Trump, jetzt quasi Paid Access auf Trump seine Posts einführen will? Sprich, dass quasi, weil die Posts von Trump sind ja doch immer sehr marktbewegend, also wenn er sagt, ja, ja. Intel, bla bla bla, dass quasi diese Paid-Teilnehmer Early Access zu Trump seinen Posts bekommen. Das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das nicht alles moralisch ein bisschen verwerflich ist.
Naja, also die Frage brauchen wir uns, glaube ich, schon gar nicht mehr stellen, ob's das ist. Ja, de facto finde ich das aber natürlich gar nicht dumm gelöst, weil gerade die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass viele das für welchen Preis auch immer abonnieren würden, weil sie halt gerade die Informationen haben möchten. Aber ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Frage, gibt es dann vielleicht wenige, die das sich holen und dann direkt reposten, ja, und dann ist die Information eh draußen. Aber natürlich, die Leute, die das abonnieren, sind natürlich ein paar Minuten früher dran als wahrscheinlich der Rest der Welt. So. Kann schon gute Intelligence sein für den einen oder anderen Trade, aber ja, würde ich es mir jetzt deswegen kaufen? Wahrscheinlich nicht. Spannend. Was ich auch spannend fand, IBM diese Woche.
Sensationelle Überleitungen die ganze Zeit, Erik, Kompliment.
Was ich spannend fand, war IBM diese Woche. Die haben ihre Zahlen rausgegeben und sind mal massiv durchgereicht worden. Also die haben irgendwie über 25% verloren. Ja, da soll mir noch mal einer erzählen, Krypto ist volatil. Also das war auch schon irre. Also die haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und die sind wohl nicht so rosig ausgefallen oder nicht so positiv. Ich weiß nicht, hast du da genaueres zu gehört, Sascha?
Also ich würde mal sagen, das ist generell mit allen Tech-Aktien immer ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich dieser Boom oder der Hype auf KI, Robotics, Quantum gerade extrem groß ist. Von daher denke ich, dass solche großen Unternehmen immer wieder mit solchen Korrekturen zu kämpfen haben werden. Ob das Ganze jetzt tatsächlich ein Grund zum Aufschrei oder zur Panik ist, ich glaube es nicht. Also ich bin nach wie vor sehr positiv und bullish auf den ganzen Tech-Bereich gestimmt. Korrekturen wird es immer wieder geben, aber ich glaube, dass es quasi immer wieder zeitweise Korrekturen sind.
Ja, apropos Korrektur, SpaceX auch ganz schön durchgereicht worden, ne?
SpaceX ist jetzt erstmals unter IPO-Preis, ich glaube gestern.
Ja. Aber das war ja auch jetzt nichts unbedingt, was nicht erwartbar war. Aber es ist halt die Frage, wann es jetzt genau kommt. Ja.
Die größere Frage, die sich hier stellt, ist, wann ist ein guter Einstieg?
Ja, wann ist wieder ein gutes Bottom da, ne? Genau. Wie sind die nächsten Lock-up-Periods? Also da gibt es auch jetzt, glaube ich, nochmal demnächst einen größeren Unlock von Shares, die potenziell verkauft werden könnten.
Ja, war das nicht gebunden an dem tatsächlichen Aktienkurs?
Also ja, da gab es ziemlich harte.
Nachlauschend eine gewisse Schwelle erreicht haben, dass der Unlock tatsächlich stattfindet?
Ja, genau. Da gab es relativ harte quasi Verklausulierungen des Ganzen. Also es ist nicht ganz so easy, dass dann auf einmal alle ihre Shares verkaufen können. Also das haben sie natürlich auch schon und generell von den Economics ganz gut gebaut, dass eben genau das nicht passiert. Aber ich würde mal sagen, wenn wir unter 100 fallen, ist das, glaube ich, jetzt nicht uninteressant. Ja,
ja, no financial advice. Auch sagen, zum Beispiel, auch riesengroße Unternehmen hatten krasse Korrekturen. Zum Beispiel damals nach in der Dotcom-Bubble, Amazon hat da 98% oder so verloren. Schau, wo sie
stehen. Ja, total.
Muss sich halt immer überlegen, nach seinem eigenen Risikoprofil und Analyse, wo steht die Aktie heute? Glaube ich an die Zukunft dieser Aktie? Wo entwickelt sich das Unternehmen hin? Wenn ich sage, jawohl, Datacenter in Space ist voll mein Thema. Da glaube ich dran, die nächsten 5 Jahre dann, ja, wenn wir überlegen, wo es passend einschicken.
Ja. Siehst du das tatsächlich, so dieses Data Center in Space? Das, also ich fühle das gar nicht.
Ja, mittelfristig bestimmt.
Ja, ja, schon, aber das ist jetzt nichts auf die nächsten 5 Jahre. Also das sehe ich
nicht. Weiß ich nicht.
Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber anyway, sind wir Kriegsexperten, sind wir Data Space Experten, Data Center on Mars Experts? Auf dem Mars will er sie ja nicht machen, aber im Space.
Noch nicht.
Nein.
Nicht auf dem Mars.
Ja, noch nicht auf dem Mars, genau. Ja, richtig, richtig. Er will ja den Mars bevölkern. Let's see. Von all den Themen haben wir keine Ahnung. Von daher halten wir uns da raus. Und dadurch, dass ich hier alle 2 Minuten husten muss, würde ich sagen, halten wir es knackig. Wir sind bei knapp 30 Minuten angekommen. Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst mal ein Abo da, lasst mal einen Kommentar da, wie ihr es fandet. Und ja, bis nächste Woche. Ich hoffe, bis dahin ist meine Stimme wieder etwas besser. Ich hoffe, ihr habt es aushalten können. Danke, dass ihr dabei wart. Und ein schönes und gesundes Wochenende wünsche ich euch. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.